Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und am Telefon ist der Mann, der schon kurz erwähnt wurde, nämlich Dirk Sündram, Direktor des Grünen Gewölbes. Schönen guten Abend.
Guten Abend auch.
Wann hat man Sie heute Morgen geweckt?
Um 5.27 Uhr wurde mir mitgeteilt, dass es einen Einbruchsversuch gegeben hat. Mir konnte man aber nicht sagen, was es war. Und da ich nun dummerweise wirklich davon ausgegangen bin, dass das Grüne Gewölbe absolut einbruchsicher ist, habe ich mich nicht besonders beunruhigt. Aber eine halbe Stunde später kam dann der nächste Anruf vom Chef unserer Sicherheitsfirma, hat mich dann abgeholt und ich habe dann also kurz nach sechs gesehen, was da passiert ist.
Was haben Sie gesehen, als Sie morgens da waren?
Ich habe gesehen, dass Polizei da war. Ich habe auch schon vorher gehört, dass eben ein Angriff auf das Juwelenzimmer gestartet worden ist. Ich konnte die Vitrine selbst nicht sehen. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was alles herausgenommen wurde oder ob noch etwas übrig geblieben ist von den Objekten. Beziehungsweise ich weiß mittlerweile das, was da ist, aber nicht, was da ist. Ich konnte also wirklich nur bis zur Stufe, also zur Schwelle, bis zum Juwelenzimmer kommen, weil der Rest eben Tatort war und jetzt eben kriminalistisch bearbeitet wird.
Das heißt, Sie konnten bis zu der zerstörten Vitrine noch gar nicht vordringen? Sie
Nein,
konnten sich selber noch
nicht.
Kein Bild machen?
Nein,
mhm.
Ich kann mir noch kein Bild machen, also was da ist, ja.
Aber es steht fest, es sind drei Garnituren aus einer Vitrine.
Es ist eine Vitrine mit drei Garnituren, aber von diesen Garnituren sind auch noch eine beträchtliche Anzahl an Ort und Stelle geblieben.
Wir wissen im Moment noch gar nicht genau, oder Sie als Direktor wissen im Moment noch gar nicht genau, was präzise geklaut worden ist.
Das werde ich wohl morgen Nachmittag wissen, wenn wir den Tatort betreten dürfen.
Was hat sich eigentlich im Laufe des Tages ergeben heute? Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass da schnell genug gehandelt wurde, dass dort sozusagen alle Ressourcen zur Verfügung standen?
Ja, ich muss sagen, es wurde schnell gehandelt, aber die Diebe waren sehr, sehr professionell und eben auch sehr, sehr schnell. Das Ganze muss sich in wenigen Minuten abgespielt haben. Sie haben eine Schwachstelle in der Verteidigung, kann man sagen, nach außen. Das ist es ja wirklich eben gefunden. Und ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet, dass es sie überhaupt gibt. Wir haben also das gesamte Konzept des Dresdner Schlosses, insbesondere des historischen Grünen Gewölbes, mehrfach auch von Kollegen und von anderen Sicherheitsexperten überprüfen lassen und eigentlich nur gute Noten bekommen. Insofern habe ich bis jetzt immer sehr gut geschlafen und hatte eben auch nach dem ersten Anruf nicht die Angst, dass wirklich jemand eingebrochen hat. Also es ist eine der größten Juwelenräube, die es wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren gegeben hat. Und es sind unbezahlbare Schätze, Kulturschätze abhandengekommen. Es geht also nicht so sehr um die Juwelen an sich, also mit den Edelsteinen, sondern es geht um ihren kulturellen Wert.
Vielleicht noch einen Moment zu dem, was Sie gesagt haben, dass es da eine Schwachstelle gegeben hat, die die Räuber ausnutzen konnten. Was ist das für eine Schwachstelle?
Na, sie sind von außen herangegangen, haben also die mechanische Abwehr, kann man sagen, durch eiserne Gitter durchbrochen, haben dann eine sehr hochzertifizierte Verglasung eben auch durchbrochen und sind damit dann dort eingestiegen in das Grüne Gewölbe.
Und die Vitrine selbst war ja auch noch mit Panzerglas.
Ja, die ist also mit einem mindestens 1 Zentimeter dicken Glas versehen. Was sie da gemacht haben, ich weiß es nicht, also wie die da reingekommen sind. Also normalerweise hätte es auch nach den Sicherheitsmaßstäben in keinster Weise in dieser Geschwindigkeit und nicht mit diesem Resultat eben passieren können. Und ich bin gespannt, was die polizeiliche Untersuchung ergibt, warum das also eben überhaupt möglich war.
Welche sicherheitspraktischen Schlussfolgerungen sollte jetzt das Grüne Gewölbe aus diesem Vorgang ziehen?
Dazu ist es noch etwas zu früh. Das muss untersucht werden, was da passiert ist. Und dann werden wir unsere Schlussfolgerungen dann ziehen und es noch sicherer machen, als es vorher gewesen ist.
Weil natürlich alle sich fragen von außen, wie konnte das passieren? Offenbar auch noch in einem Kontext mit
einer... Wissen Sie, das frage ich mich ja auch, wie konnte das passieren?
Ja.
Also wir haben alles, was wir konnten, eben gemacht, damit es eben sicher ist. Und ja, jetzt werden wir die Schlussfolgerungen daraus ziehen müssen.
Die Wachleute, hört man, haben das gesehen, mussten zusehen und durften nicht eingreifen. Ist das eine gute Regelung?
Nein, das ist also in jedem Museum so. In diesem Falle wird sofort die Polizei verständigt, die in kürzester Zeit da ist. Aber eben, das war eine Sache von wenigen Minuten. Und hoffen wir mal, dass die Diebe dann gefangen werden, ja.
Wie geht es weiter? Wann wird das Grüne Gewölbe wieder öffnen?
Das Grüne Gewölbe, das historische Grüne Gewölbe, wird noch etwas länger geschlossen sein. Wir müssen ja also auch die Sicherheit wiederherstellen und die Schäden beseitigen. Also jetzt ist es ja sehr spektakulär geöffnet, das Ganze. Aber das Dresdner Schloss zu dem ja auch das neue grüne Gewölbe gehört. Und die jetzt gerade eröffneten Paraderäume, die denke ich, machen wir am Mittwoch wieder auf. Morgen haben wir unseren ganz normalen Schließtag.
Und abschließend noch die Frage, die Sie schon, den Aspekt, den Sie natürlich schon aufgeworfen haben, was den Wert dieser gestohlenen Objekte angeht, dieser Kostbarkeiten. Es gibt einen materiellen Wert, es gibt einen kulturhistorischen Wert. Der kulturhistorische Wert ist vermutlich, höre ich aus Ihren Worten, kaum zu ermessen.
Ja, der kulturhistorische Wert ist also wirklich immens. Es ist gerade in der Ensemblewirkung, die es ja hatte, als Ensemble des 18. Jahrhunderts, also unvergleichlich. Auch als Juwelen, Garnituren damals unvergleichlich. Materiell, denke ich mal, ist das weitaus geringer, weil die Schliffe eben 18. Jahrhundert sind. Nicht? Und selbst wenn man die auseinanderbrechen würde, und ich hoffe nicht, dass die Diebe so dumm sind, das zu tun, weil sie dadurch einen großen Verlust erleiden würden. Wenn sie das täten, dann hätten sie also Schliffe, die man schlecht verkaufen kann, weil kein Mensch sie haben will.
Es wurden jetzt Zahlen genannt im Laufe des Tages, die bis in die Milliarde gehen. Ist das realistisch?
Ich habe es nie durchgerechnet.
Und die Diebe müssen sie ja irgendwie auch dann verkaufen können. Gibt es eine realistische Chance, was Sie gerade gesagt haben? Also im Grunde genommen müsste es...
Es gibt eigentlich keinen Markt. Ja. Die Objekte sind Unikate. Das ist ein klein wenig so, als wenn sie einige Bilder von Leonardo stehlen würden. Also die kriegen sie dann auch nicht mehr so richtig gut verkauft.
Dirk Sindram, der Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, nach diesem spektakulären Raub für uns am Telefon. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche trotzdem noch viel Kraft und viele Nerven für die nächsten Tage.
Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wiederhören.
Und am Telefon ist jetzt Peter Theiler, Intendant der Semperoper, Anrainer des Grünen Gewölbes. Von seinem Intendantenzimmer hat er direkten Blick auf das Grüne Gewölbe und ist dort auch regelmäßiger Gast. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bart.
Wie haben Sie heute diesen Tag erlebt gegenüber dem Grünen Gewölbe?
Also ich fand das entsetzlich. Ich bin hier in meinem Büro, meine Frau ruft mich an und sagt, hast du es gehört mit dem Grünen Gewölbe? Dann sage ich, was ist denn passiert? Und dann hat sie mir das erzählt mit diesem Raub. Ich konnte das gar nicht glauben. Das klingt ja wie so eine Räuberpistole, ja. Also das ist fürchterlich. Ich kann das eigentlich immer noch nicht glauben. Wie kann man in so einen Hochsicherheitstrakt einsteigen? Ich meine, ich bin oft da drin, gehe nur über die Straße und gehe manchmal eine halbe Stunde ins Schloss zu den alten Meistern, genieße das. Das ist einfach einzigartig und großartig und das ist alles so gesichert. Wie kann man denn da einfach nur rein? Das ist wirklich unglaublich.
Haben Sie auch einen Schreck bekommen, was vielleicht andere Dresdner Kunsteinrichtungen oder vielleicht auch sogar Ihr Opernhaus anbetrifft?
Auf jeden Fall, weil das ist, wir sind ja verletzlich, also auf diese Art und Weise. Das ist ja nicht alles so elektronisch gesichert. Wir haben zwar einen Wachdienst rund um die Uhr hier und bei uns muss man ja über die Pforte rein. Aber wenn Sie irgendwo einbrechen wollen, das ist natürlich machbar in so eine Kunsteinrichtung. Und es gibt ja auch bei uns Dinge zu entwenden. So ist es ja nicht. Oder auch zu beschädigen. Vandalismus, man ist ja nicht gefeit vor. Nur hier. Ich meine, als künstlerisch und auch historisch stark interessierter Mensch, muss ich sagen, was da drin war, diese Kollektion aus der Zeit von August dem Starken, das ist etwas, was Dresden wirklich ausmacht. Man identifiziert sich sehr, sehr stark eigentlich auch mit diesen Exponaten und diesen Kunstobjekten. Und das ist großartig, das ist einzigartig. Und ich sehe diese Ringe und Reife und auch Orden und so weiter, ich sehe die genau vor mir. Ich habe mir ein paar Mal angeschaut, die da jetzt einfach als gesamter Satz entwendet wurden. Das ist unglaublich.
Das heißt, das kulturelle Selbstverständnis, die kulturelle Identität Dresdens ist auch getroffen worden im
Herzen? Absolut, weil Dresden ist einfach eine gewachsene, alte Residenzstadt mit einem unglaublichen, trotz der Kriegszerstörungen, einem unglaublichen Selbstbewusstsein, was das angeht, weil hier einfach enorm viel zu sehen ist. Und es dokumentiert sich auf engstem Raum, dokumentiert sich im Grunde genommen auch gerade dieses Zeitalter des Absolutismus, der Fürstenherrschaft auch und dieses Selbstbewusstsein auch, dass August der Starke, der ein großer Kunstfreund war, militärisch weniger erfolgreich, die Stadt stark geprägt hat, genauso wie seine Nachfolger. Sachsen hatte zwei Dinge. Sie waren regiert von Fürsten, die oft auf die falsche Karte gesetzt haben. Sie hatten immer die falschen Allianzen und waren immer auf der Verliererseite. Der Staat wurde immer kleiner. Also war Fantasie gefragt, um letzten Endes das Land und die Residenzstadt zum Blühen zu bringen. Also waren die Kurfürsten kunstsinnig zum einen. Und sie waren wirtschaftlich einfach stark aufgestellt, auch im 19. Jahrhundert. In der industriellen Revolution war ja Sachsen auch ein Vorreiter. Und das hat die Stadt auch reich gemacht, das Land reich gemacht. Und die Kunstsammlungen gehen ja zurück bis in die Renaissance. Und das, was da jetzt entwendet wurde, geraubt wurde, das sind wichtige Dokumente von August dem Starken, der diese Stadt geprägt hat wie kein anderer.
Und inwieweit trifft diese kulturelle Identität auch für die Semperoper zu?
Also wir leben ja alle irgendwo von diesem Mythos, ja, der wird ja auch bedient. Man muss auch ein bisschen natürlich jetzt im Alltag und auch in der künstlerischen Arbeit, ich als Theaterschaffender auch diesen Mythos auch aufnehmen, verarbeiten und damit umgehen. Also man kann den nicht nur bedienen.
Ihn aber auch mal brechen. Auch
man
mal
muss ihn auch brechen. Ja, man muss auch dagegen arbeiten. Das ist ganz klar. Das ist nicht nur eine Vergötterung. Man muss es auch differenziert sehen und auch im Spiegel der Zeit, auch in den Entwicklungen und was das auch für Auswirkungen hat. Ja, wie ist das vielleicht nicht auch etwas, was den Konservativismus genährt hat, hier beispielsweise in dem Verständnis? Das geht aber auch an das Bewusstsein, weil das ist wie wenn man einen Teil des Erbes, des Gedächtnisses auch irgendwie auslöscht. Also da manifestiert sich ja drin eine Entwicklung in solchen Objekten und auch Reichtümern. Und das ist ja auch nicht nur, dass es Diamanten und Brillanten sind von großem Wert, sondern es ist ja auch Kunsthandwerk. Es sind Kunstschätze letzten Endes. Und das ist eine Attacke auf Kunst auch. Und damit so barbarisch umzugehen, das einfach wegzuklauen, zu rauben, das ist unglaublich.
Unabhängig davon, sollte der Staat seine Kunstorte stärker schützen, sich tatsächlich da einfach noch mehr einbringen und eben auch diese Brutalität, mit der offenbar ja diese Räuber auch vorgegangen sind, ne, ja, die da durch mehrere Schutzwälle, wenn man so will, durchgedrungen sind, dem auch stärker noch begegnen?
Ich glaube, das muss geprüft werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht genug gesichert war. Ich gehe in dieses Schloss sehr oft rein und in diese Museen. Also das sind schon...
offenbar war es nicht genug gesichert.
Sonst, ja eben, aber ich meine, das hat man im Bode-Museum gesehen, das hat man in Wien gesehen, als die Saliera von Benvenuto Cellini entwendet wurde vor 10 Jahren oder wie viel. Und da sind die beim Baugerüst einfach eingestiegen. Ja? Ich meine, sowas muss man einfach absolut schützen. Vorne dran, es ist ja ebenerdig, sind ja Gitter. Das heißt, das sind Riesengitter. Wie die das aufgemacht haben.
Es reicht offenbar immer noch nicht.
Ja, es gibt immer noch eine Möglichkeit. Die sind strategisch vorgegangen und ganz gezielt. Die kannten den Ort, die wussten auch, wo sie hin wollten, bin ich überzeugt. Das war kein Zufall.
Peter Theiler, der Intendant der Semperoper, also Anrainer, wenn man so will, schräg gegenüber dem grünen Gewölbe nach diesem heutigen spektakulären Raub. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke, Walter.